Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development, dem in Zukunft größten Holzbau-Developer in Europa.
Wir sprechen über Ihre Jahreszahlen 2021, also der Rückblick. Wir sprechen über Rekorde, zwar nicht beim Gewinn, da ist es immerhin der zweithöchste Gewinn der Firmengeschichte, aber eine Rekorddividende wird gezahlt und das ist den Anlegern manchmal ja fast noch wichtiger. 2,25 Euro je Aktie wollen Sie zahlen, 5 Cent mehr als im Vorjahr. Und dazu gab es noch ein Zitat von Ihnen und das geht so: Die UBM gehört schon seit Jahren zu den Dividendenkaisern in Wien. Daraus schließe ich, dass die Dividende auch in Zukunft eine hohe Priorität haben soll.
Absolut. Und wir glauben, das ist sehr wichtig und auch außergewöhnlich für jemanden, der in einem Projektgeschäft tätig ist. Wir haben insgesamt jetzt in den letzten 6 Jahren, in denen ich der UBM vorstehen durfte, 93 Millionen Euro an Dividenden abgeworfen. Und ich habe mich heute sogar noch zu einer anderen Aussage verstiegen, nämlich, dass die UBM eine echte Cashmaschine für ihre Aktionäre ist und das soll auch so bleiben.
Die Cashmaschine, da sieht man auch im Gewinn, auch da eine gute Nachricht, 60,1 Millionen Euro mehr als Analysten erwartet haben, auch ein bisschen mehr als sie prognostiziert haben, wenn man es ganz genau nimmt, 55 bis 60 Millionen Euro waren die Prognose, 60,1 sind also noch ein kleines bisschen drüber, Erwartungen übertroffen, der Umsatz 52% plus auf 278 Millionen Euro, ja, Fazit ist wahrscheinlich gut fürs Geschäftsjahr 21, nehme ich an.
Ja, absolut. Vor allem, weil Sie haben ja den Vorsteuergewinn genannt. Der ist auch über den Erwartungen gelegen. Aber wir haben eine vergleichsweise niedrige Steuerquote. Das hängt mit einem Verkauf hier in Österreich zusammen, wo wir noch einen Verlustvortrag verwenden konnten. Und so ist der Nettogewinn mit 43,7 Millionen, wenn ich den noch nachtragen darf, um 7,3% über dem Nettogewinn des Vorjahres. Und damit im zweiten Jahr der Pandemie das zweitbeste Ergebnis. Das ist schon was.
Und der nächste Superlativ ist schon im Auge, auf dem Weg zu Europas größtem Holzbauentwickler. So war im letzten Interview im Börsenradio letztendlich auch die Überschrift und so ähnlich haben Sie sich ja jetzt hier eingangs auch vorgestellt. Wie gut kommen Sie da voran? Wann ist das nächste Superlativ erreicht?
Ja, wir kommen da sehr gut heran. Wir haben jetzt die ersten 100.000 Quadratmeter oder es sind sogar etwas mehr, entweder bereits im Bau, wie beim Timber Pioneer, dem ersten Holzhybrid-Bürohaus in Frankfurt neben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, oder haben es bereits konkret in Planung. Und damit müssten wir uns auch an die Spitze der Bewegung setzen. Uns ist es nicht einmal so wichtig, der Größte, der Schönste und ich weiß nicht, was sonst zu sein, sondern uns ist es wichtig, Holzbau populär zu machen unter den Developern, weil es einfach den größten Hebel zur CO2-Reduktion darstellt, den wir in der Hand haben. 6% der gesamten CO2-Emissionen weltweit rühren vom Bau und der Errichtung von Hochbauten her, der Produktion von Stahl und Zement. Und wenn Sie da einen Teil ersetzen können, ja, dann haben Sie wirklich einen riesigen Impact. Ich gebe Ihnen noch kurz einen Vergleich. Der gesamte Flug-, Bahn- und Schiffsverkehr zusammen produzieren auch 6% des weltweiten CO2-Ausstoßes.
Jetzt ist Holz offenbar Bestandteil von Sanktionspaketen gegenüber Russland und damit sind wir mit unserem Gespräch jetzt endgültig im Jahr 2022 angekommen, nämlich im neuen Jahr ist der Krieg Russlands in der Ukraine ausgebrochen, hält die Welt in Atem. Wir wollen gleich noch über die Prognose sprechen, die es in Zukunft bei Ihnen gibt, aber erstmal will ich bei diesem Stichwort Holz bleiben. Das Holz, das Sie verwenden, kommt das aus Russland? Ist eine Sanktion, Holz aus Russland zu sanktionieren, ist das eine wirksame Sanktion? Betrifft das Sie in irgendeiner Weise? Was können Sie dazu sagen?
Nein, das trifft uns nicht. Wir haben ja gesagt, lokales Sourcing und ich verweise auf ein Gespräch mit Jane Goodall, das ich im Geschäftsbericht geführt habe, die uns auch auf der Ebene komplett unterstützt, obwohl sie ja für Reforestation und nicht weitere Abschlägerung des Regenwaldes steht. Unser Holz kommt aus Österreich, wenn wir in Österreich bauen und unser Holz kommt aus Deutschland und Österreich, muss ich jetzt sagen, wenn wir in Deutschland bauen. Wir haben nämlich für den Timber Pioneer mit der österreichischen Firma Wihag, ja, einen Lieferanten und erfahrenen Holzbauer gefunden, der sein Holz in die ganze Welt exportiert. Unterm Strich, wir werden kein Holz aus Russland beziehen und haben auch bislang nie Holz aus Russland bezogen. Und insofern betreffen uns diese Sanktionen nicht.
Dennoch geben Sie keine Prognose, aber den Hinweis, auch wenn kein Engagement der UBM in den am Krieg beteiligten Ländern besteht, wird es zu gravierenden, aber noch nicht klar abschätzbaren Auswirkungen auf Europa und die Weltwirtschaft kommen. Ich habe mich gefragt, wo könnte Sie das denn treffen? Also wo sehen Sie Berührungspunkte, dass Sie das Jahr 2022 nicht zuverlässig und präzise prognostizieren können? Ihr Geschäft ist doch eigentlich recht gut planbar.
Würde man meinen, und Sie haben auch recht für den Teil unserer Projekte, die bereits im Bau sich befinden, weil da haben wir Fixpreise abgeschlossen. Das heißt, da kommt es auch zu keinen Preiserhöhungen. Aber wir haben über 400 Millionen Projekte im Wert von über 400 Millionen mit einem Baustart im zweiten Halbjahr. Und dem stehen wir schon sehr skeptisch gegenüber, weil überall, wo Energie drinnen ist, wird es teurer werden. Unabhängig davon, wie genau der Krieg ausgeht und wie die Embargo-Situation sich darstellt. Es ist einfach aufgrund der Abhängigkeit, insbesondere in unseren zwei größten Märkten Deutschland und Österreich, von russischem Gas, diese Abhängigkeit wird dazu führen, dass alles, wo Energie drinnen steckt, und man muss sich eher überlegen, wo steckt keine drinnen, teurer wird. Darüber hinaus gibt es unterbrochene Lieferketten, unter denen wir im Moment noch nicht so stark leiden. Aber wenn Sie sich die Bilder aus Shanghai anschauen, einer Millionenstadt, die jetzt schon seit mehreren Wochen unter Lockdown steht, mit dem größten Hafen in China, stellt sich schon die Frage, ob diese neuerlich unterbrochenen Lieferketten nicht auch zu erheblichen Preisverwerfungen führen. Und ich kann Ihnen auch gleich die Antwort geben, allerdings mehr aufgrund dessen, dass wir unser Ohr am Markt haben. Baufirmen sind im Moment in vielen Bereichen nur bereit, mit Preisgleitklauseln ihre Aufträge hereinzunehmen. Und das ist etwas, was für uns natürlich schwer akzeptabel ist, weil wir solche nicht überwälzen können auf Investoren. Und von daher glaube ich, auch wenn man mich einen Skeptiker und Pessimisten sein möge, dass sich die wirtschaftliche Situation in weiterer Folge erheblich eintrüben wird. Der Grund, warum wir keine Guidance geben, ist, weil wir keine belastbaren makroökonomischen Daten haben, auf denen wir unsere Prognosen aufbauen können. Also Sie haben recht, bei den Projekten, die wir derzeit im Bau haben, wo wir auch die Preise fixiert haben, trifft es uns in der Tat nicht. Und da hilft uns auch der lange Produktzyklus. Aber für alles, was wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte begegnen, haben wir doch erhebliche Kopfschmerzen.
Logistikketten, die Sie angesprochen haben, das finde ich jetzt auch interessant. Wie ist es denn mit der Verfügbarkeit von Materialien? Also anfangs hat man da in dieser Knappheitsdebatte hauptsächlich über Computerchips gesprochen. Die betreffen Sie jetzt ja weniger. Aber inzwischen scheint es ja irgendwie an allem und an jeder Ecke zu fehlen. Gibt es da Materialien, die schon knapp werden oder wo man das absehen kann?
Also wir haben, abgesehen von den üblichen, sage ich, Hiccups, die Sie haben, relativ am Ende einer Bauphase wie beim FAZ-Headquarter, ja, nichts Außergewöhnliches im Moment. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass Sie mal Fliesenleger aus der Steiermark nach Frankfurt transportieren müssen oder Bodenleger. Aber darüber hinaus haben wir im Moment mit dem noch nicht zu kämpfen. Ich höre aber von Kollegen, ja, das ist von Edelstahlrohren angefangen bis zu anderen Dingen, ich würde beinahe sagen, des täglichen Baubedarfs zu Lieferengpässen dort oder da bereits gekommen ist. Und wir müssen uns auch ernsthaft damit auseinandersetzen, eben für unsere zukünftigen Projekte.
Ja, Sie sind ja auch nicht die Einzigen, die vorsichtig in die Zukunft schauen. Das machen auch ganz viele Experten, mit denen ich spreche. Und da höre ich immer wieder den Begriff Rezession. Momentan überall zu hören, viele Investoren überlegen sich jetzt auch, welche Kennzahlen muss man sich bei einem Unternehmen dann eigentlich genauer anschauen. Eigenkapital könnte an Bedeutung gewinnen. Und das betonen Sie ja auch in Ihrem Bericht. Sie haben mehr als eine halbe Milliarde Euro, 550,6 Millionen sind es, plus 14% gegenüber Vorjahr. So hoch wie nie, also noch ein Superlativ, den wir hier einbauen können. Sie betonen in Ihrem Bericht immer wieder krisensichere Bilanz. Klingt so, als würde das in Ihrer Projektion durchaus eine Rolle spielen können.
Es spielt es. Wir sind eigentlich für einen Developer zu konservativ aufgestellt gewesen. Davon profitieren wir. Ich würde nicht von einer Rezession sprechen wollen, aber das Wort Stagflation ist eindeutig auf der Wand. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie die Europäische Zentralbank und in weiterer Folge die Länderzentralbanken dem Ganzen begegnen werden. Man ist aber gut beraten, sich hier eher auf der konservativen Seite aufzustellen. Das könnte dann ein Wettbewerbsvorteil werden, nämlich dann, wenn es, was wir auch vorhergesagt haben, am Transaktionsmarkt unter Umständen zu einer Kreditklemme kommt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Banken, die im Moment Betriebsmittellinien exekutieren müssen. Das sind ja meistens Linien, die nicht ausgenutzt werden, aber weil eben viele Unternehmen sehr vorsichtig sind, rufen sie sie erst ab. Ihre Bilanzen ausdehnen diese Banken und aufgrund dieser ausgedehnten Bilanzen natürlich irgendwo anders bei den Finanzierungen vorsichtiger sein müssen. Und da trifft es sich dann gut, wenn sie neben den von Ihnen freundlicherweise erwähnten 550 Millionen Eigenkapital auch noch über 400 Millionen Cash wie wir haben, weil sie dann eben mit Zwischenfinanzierungen nicht so angewiesen sind auf Banken, wie das vielleicht andere sind.
Die andere Krise, die haben wir ja eigentlich auch noch, nämlich die Pandemie, die hat sie ja nicht so sehr getroffen. Die ist noch nicht vorbei, das will ich an der Stelle auch mal sagen. Aber im Allgemeinen geht man jetzt nicht mehr davon aus, dass es dadurch nochmal große Dellen gibt. Sie hatten ja, als es losging, sofort schnell reagiert, sich transformiert, revolutioniert, kann man fast sagen, weg von reinem Hotel hin zu mehr Büro, vor allem Wohnen. Die letzte Projektmeldung, die ich gesehen habe, lautete aber, UBM Development eröffnet Luxushotel im Prager Palais. Habe ich gedacht, aha. Ist das ein Anzeichen für die Normalisierung der Welt? Oder anders gefragt, steht da der Hotelbereich vor einem Comeback?
Also es ist auf alle Fälle ein Anzeichen, dass wir Hotels, die wir begonnen haben, jetzt auch erfolgreich zu Ende gebracht haben. Und erlauben Sie mir hier eine kurze Werbeanschaltung, aber das Anders in Prag ist sicherlich unser Meisterstück. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt am Anfang sehr günstige Raten gibt in diesem 5-Sterne-Hotel. Aber es ist kein quasi Revival des Hotels, sondern es ist ein Ausfluss dessen, dass wir Dinge, die wir begonnen haben, auch zu Ende führen. Wir werden das Anders sowie 3 weitere Hotels bei uns auf der Bilanz haben, eine gewisse Weile, bis es bei Hotelkäufern wieder zu einer Normalisierung kommt. Wir haben aber an anderer Stelle in unserer heutigen Präsentation stolz darauf hingewiesen, dass wir nach 2 Jahren eine Pipeline von 2,2 Milliarden Euro haben, die gar kein Hotel mehr aufweist, die zu etwas mehr als 50% aus Wohnen und zu etwas weniger als 50% aus Büro besteht. Und das ist doch ein ganz erstaunlicher Wandel, den wir hier durchgemacht haben. Also Pipeline ohne Hotel heißt, derzeit keine Hotels geplant. Ich würde es unserem Hotelgeschäft wünschen, dass es schnell wiederkommt, aber es ist wahrscheinlich im Lichte der Ukraine-Krise nicht davon auszugehen.
Ja, und an dieser Pipeline, die Sie gerade angesprochen haben, 2 Milliarden wird auch gearbeitet. Sie haben einiges in Vorbereitung. Große Flächen im Zollhafen Mainz haben Sie erworben. 4 Baufelder für insgesamt mehr als 42.000 Quadratmeter Geschossfläche. Was ist das für ein Projekt? Beziehungsweise auch wie viel Ihrer Cash-Position oder Ihres Eigenkapitals, dieses Polster, das wir vorhin angesprochen haben, ist dort eigentlich reingewandert?
Also, das ist ein ganz tolles Projekt, das wir der Tatsache verdanken, dass wir schon seit Jahren im Zollhafen Mainz gemeinsam mit der CA Immo entwickeln und deshalb auch die Elektrizitätswerke Mainz gut kennen, die dort ja die Entwicklung im Zollhafen Mainz über hat. Und wir konnten sowohl von den Stadtwerken in Mainz als auch von der CA Immo diese 4 Baufelder übernehmen. Bei der CA Immo steckt die Überlegung dahinter, dass sie sich auf Büro in Metropolen konzentrieren wollen und wir uns eben sehr stark in Richtung Wohnen ausdehnen. Das heißt, 2 strategische Entscheidungen, die perfekt zusammenpassen. Und mit den Stadtwerken Mainz und der Stadt Mainz haben wir hier auch einen Entwicklungsherrn, wenn Sie so wollen, einen Quartiersentwicklungsherrn, den wir gut kennen, wo wir uns, glaube ich, auch in der Vergangenheit als verlässlicher Partner erwiesen haben. Und am Ende des Tages glauben wir, dass die entwickelten 4 Baufelder, die in Stufen entwickelt werden und in Phasen entwickelt werden, insgesamt zu einem Verkaufsvolumen von über 300 Millionen Euro führen werden.
Eine Randnotiz im Prinzip ist Ihr ESG-Bericht, den Sie veröffentlicht haben, dass Holzbau ESG-konformer ist als Beton. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr groß zu erklären, ist, glaube ich, auch gar nicht so erklärungsbedürftig. Aber es geht natürlich um mehr als Holz an dieser Stelle. Sie haben den Bericht auch nochmal von Wirtschaftsprüfern überprüfen lassen. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, ESG wäre vor einigen Monaten noch das Thema gewesen, auf das sich alle stürzen, das jeder fordert, das jeder hören will, wo jeder Nachfragen hat. Es ist soweit, dass bei uns im Interview ESG quasi an letzte Stelle meiner Fragen gerückt ist, weil es viele andere Dinge gab, die erst zu besprechen waren. Und so geht es, glaube ich, vielen. Auch Investoren, die wollen plötzlich alle wieder Waffen und Rüstung und Öl und Rohstoff und holt das Zeug aus der Erde raus. Also dieses ESG-Thema, ist das wirklich in den Hintergrund gerückt oder sage ich das jetzt nur als Medienvertreter, weil es den meisten Medien gerade so geht?
Also ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Und bei uns steht es absolut im Zentrum unseres Handelns. Für uns ist ESG integraler Bestandteil unserer Strategie. ESG wird durch die Frage, wo kommt unsere Energie her und wo ist unsere Energieabhängigkeit eigentlich, wieder ganz nach oben gespült werden. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit, weil die beste Energie ist die, die man nicht verbraucht. Und dafür setzen wir uns ein, und zwar nicht nur durch den Holzbau, ja, sondern auch, der im Green drinnen steckt, sondern auch im Smart von Green Smart and More, wo wir durch intelligente Sensorik versuchen, den Verbrauch unserer Gebäude erheblich im zweistelligen Prozentbereich zu senken. Natürlich, und dem können wir uns alle nicht entziehen, das ist also kein Grund für eine Medienschelte, ist im Moment die Grausamkeit des Krieges in der Ukraine so überwältigend, ja, dass es andere Megatrends, aber die so heißen, weil sie eben gekommen sind, um zu bleiben, etwas überlagert. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns ist es Teil unserer DNA und bei uns ist es jetzt so stark verankert, dass wenn Sie unseren Geschäftsbericht anschauen, und ich spreche bewusst nicht vom ESG-Bericht, der vielleicht im Moment noch eher das Interesse von Spezialisten und von auf ESG spezialisierte Investoren hat, aber wenn Sie unseren Geschäftsbericht anschauen, da ist ein Dialog mit dem Reinhold Messner drinnen, da ist ein Dialog mit der Jane Goodall drinnen, da ist ein Dialog mit dem Holzbaupapst in Deutschland drin. Dieser Bericht, abgesehen von seiner Optik, und mehr verrate ich jetzt auch nicht, also bitte im Netz und ab Anfang Mai auch physisch anschauen, dieser Bericht ist ein Statement für sich. Bei uns läuft es nicht Gefahr, dass das Thema ESG in den Hintergrund gerät.
Na, dann schauen wir mal, an welcher Stelle wir beim nächsten Mal drüber sprechen würden. Jetzt wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Herr Winkler, soweit vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Leben, für das Interview.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.